Soweit, so gut.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Soweit, so gut. Ich bin Sophie.
Und ich bin Sophia.
Und heute haben wir ein etwas anderes Studio quasi aufgebaut. Denn Sophia sitzt heute nicht bei mir in Dortmund oder überhaupt im Ruhrgebiet, sondern am anderen Ende der Welt.
Ich sitze gerade in Japan, in Hokkaido, um noch genauer zu sein, in Sapporo, in Hokkaido. Das ist die größte Stadt und Hauptstadt der Präfektur Hokkaido. Und Hokkaido ist die nördlichste Präfektur in Japan. Und ich höre gerade, hier ist die Klimaanlage angegangen. Das ist nämlich super, super warm. Und die hat gerade angefangen zu pusten. Und die hört das bestimmt auch. Deswegen mache ich die ganz kurz aus. Na gut. Okay. Never mind. Entschuldigt. Ich bin wieder da.
Okay, super. Wir hoffen natürlich, dass du trotzdem einen kühlen Kopf bewahren kannst.
Auf jeden
denn,
Fall.
Wir haben es ja auf Instagram schon ein bisschen angeteasert, dass Japan unser neues großes Reiseland ist, mit dem wir in das wir auditiv mit euch reisen wollen. Was genau machst du überhaupt in Japan, Sophia?
Ja, gute Frage, und so ganz weiß ich es vielleicht selbst nicht. Ich bin hier für fast 2,5 Monate, ja, man könnte fast sagen, hingezogen. Natürlich sind 2,5 Monate jetzt kein ganzes Leben, das man hier verbringt, aber auf jeden Fall ein Kapitel des Lebens. Und vor allem bin ich hier nicht am Reisen, sondern ich bin nach Tokio gegangen, um dort eben bisschen mehr als 2 Monate zu sein. Und jetzt bin ich tatsächlich am Reisen, weil ich jetzt gerade in Sapporo bin. Aber der komplette Aufenthalt in Japan ist eigentlich tendenziell primär einfach ein Aufenthalt und einen Alltag aufbauen. Und gleichzeitig bin ich eben hier als digitale Nomadin, weil ich ein Vollzeitpraktikum mache und damit eben hier bin und trotz Zeitverschiebung hier super damit arbeiten kann. Also quasi einfach hier meinen Alltag aufbaue, mein Leben lebe und das eben statt irgendwo in Dortmund, gerade in Japan, in Tokio normalerweise.
Okay, und wie funktioniert das mit dem digitalen Nomadentum in Japan? Ich meine, so ganz einfach nach einem Flug buchen, dahin reisen, arbeiten, so ist es ja nicht, ne?
Ja, ehrlicherweise wirklich nicht. Und vor allem liegt das gerade jetzt an der Einreise. Und das gilt natürlich nicht nur für Leute, die hier digital arbeiten wollen, sondern für wirklich alle Menschen. Es ist ganz, ganz, ganz schwierig, gerade nach Japan einzureisen. Und das kann ich jetzt auch nur natürlich für diesen aktuellen Stand sagen. Also jetzt gerade ist der 26.8. Es ist also kurz vor Veröffentlichungsdatum unserer Folge, eine Woche vorher in etwa. Und gerade jetzt ist es aber immer noch so, wie es damals war, als ich eingereist bin. Es geht nicht, wenn man komplett selbst seinen Urlaub buchen möchte. Was jetzt geht aktuell, ist, dass man sich eine Reiseagentur sucht und mit einer Reisegruppe nach Japan einreist. Aber nicht nur einreist, sondern wirklich die komplette Reise mit dieser Gruppe verbringt. Also wirklich 24/7 quasi von einer ausgewählten Reiseagentur, die auch nur von einer gewissen Liste der japanischen Regierung stammen muss, quasi begleitet wird. Ja, und ich habe trotzdem einen Schlupfweg gefunden quasi. Und zwar ist es das Working Holiday Visum. Hast du davon schon mal gehört, Sophie?
Ja, ich habe davon schon mal gehört, aber fass es doch gerne nochmal für uns zusammen.
Ja, also das ist ein Visum, das im Grunde dazu da ist, dass man während man Urlaub macht eben auch vor Ort arbeiten kann und eine Genehmigung dafür hat. Und es ist insgesamt für ein Jahr. Ich bleibe natürlich weniger als ein Jahr, aber ich könnte ein ganzes Jahr bleiben, ohne noch einmal einzureisen. Man darf das nur bekommen, in unserem Fall jetzt, wenn man eben einen deutschen Pass hat, wenn man zwischen 18 und 30 Jahre alt ist. Außerdem muss man halt einen ganzen Haufen mit Papieren und Dokumenten und sowas einreichen, also Motivationsschreiben. Da muss dann rein, dass man eben primär trotzdem Urlaub machen möchte, weil es eben noch trotzdem ein Holiday-Visum ist und dass man auf jeden Fall auch vorhat, wieder zurück nach Deutschland zu kehren, weil die wollen natürlich nicht, dass man dann auf Dauer einfach in Japan bleibt. Und man muss einen Lebenslauf auf Englisch oder auf Japanisch schicken, Kontoauszug, Flugtickets. Also weißt du, man muss schon im Vorhinein die Flugtickets buchen.
Boah, das ist krass.
Ja, man braucht eine Auslandskrankenversicherung. Dann sowas wie ein Passfoto ist natürlich kein großer Aufwand, aber trotzdem. Und wirklich das Komplizierteste ist so eine Bürgschaft. Die Bürgschaft, das ist der große Unterschied. Normalerweise braucht man die nicht, die braucht man nur wegen Corona. Also man kann natürlich das Working Holiday Visum auch außerhalb Coronas bekommen, aber normalerweise ist es ja für Leute, die nur reisen möchten, keine Notwendigkeit, weil sie einfach ein normales Touristen- oder Touristinnen-Visum beantragen können. und das auch bekommen, aber das geht ja gerade nicht. Deswegen braucht man dafür auch noch diese Bürgschaft. Das heißt, Ukecke Sumisho, glaube ich, wenn man es so in etwa ausspricht. Und das ist so ein Papier, das muss unterschrieben werden von einer Person, die in Japan lebt, die auch noch so eine Nummer hat, so eine vom Finanzamt quasi so eine Unternehmensnummer oder sowas, und die außerdem nicht mit dir befreundet oder verwandt sein darf. Und die muss dafür bürgen, dass du keinen Mist anstellen wirst mit Corona in Japan während deines Aufenthalts.
Okay, wow.
Ich weiß.
Das klingt so kompliziert. Wie lange hat dieser ganze Prozess gedauert, bis du das wirklich alles durch hattest?
Also ich glaube, beschlossen, dass ich nach Japan fahre, hatte ich so im März. Und wann hattest du Corona, Sophie? Das war ungefähr dann, als ich Corona hatte. Und als ich Corona hatte, am ersten richtigen Tag habe ich das Flugticket gebucht, quasi als
Ausweichführer. Im Frühjahr.
Ne? Also ne? Irgendwie sowas. Und dann ungefähr erst einen Monat vor der Reise oder sowas, höchstens, hatten wir dann wirklich das Visum. Also es war wirklich eine knappe Angelegenheit.
Boah, und wie unsicher auch. Ne?
Total.
Also ich meine, dass du hast die Flüge gebucht, aber weißt nicht, ob du wirklich fliegen darfst.
Voll. Wir hatten die Flüge natürlich so gebucht, dass man die jederzeit stornieren konnte und quasi den ganzen Flug nochmal erstattet kriegt. Übrigens, ein kurzer Tipp noch nebenbei. Wir mussten unsere Flüge dreimal buchen, weil die zweimal storniert wurden von der Fluggesellschaft. In dem Fall jetzt wegen des Krieges, nehmen wir an. Und was am Ende für uns der Weg zum Erfolg war, war, dass wir eben nicht über eine Billo Airline gebucht haben, sondern bei Qatar Airways. Und das hat dann auch reibungslos funktioniert und so. Davor hat es auch mit der Stornierung jeweils reibungslos funktioniert, weil wir eben auch, also so oder so natürlich, wenn es von denen storniert wird, kriegt man das Geld zurück. Aber wir hatten das auch eben jeweils zusätzlich so gebucht, dass wir es so oder so zurückbekommen hätten. Aber ja. Kurzer
das,
Tipp nebenbei.
Das ist auf, sollte man auch auf jeden Fall machen,
ja.
Oder? Also ich meine, gerade bei so einem aufwendigen Bewerbungsprozess,
auf jeden
kann
Fall.
Man schon fast sagen. Und das liegt wirklich jetzt alles nur an Corona oder dieser Working Holiday Prozess wäre genauso kompliziert gewesen, wenn jetzt gerade kein Corona wäre?
Also der wäre nicht ganz so kompliziert, weil man diese Bürgschaft nicht bräuchte,
okay,
wenn ich
ja.
Das so verstanden habe. Also das ist, glaube ich, nur wegen Corona und die Bürgschaft ist natürlich das Komplizierteste, ne? Also ansonsten Motivationsschreiben, bla bla bla, ist alles ein bisschen nervig, aber das kriegst du ja schnell hin. Aber wirklich dann eine Person zu finden, die dir dieses Ding unterschreibt, das ist halt schwierig. Und, ja?
Wie hast du denn so eine Person gefunden?
Ja, Gott sei Dank war eine Bekannte, also für mich weder irgendwie Freundin noch natürlich sowieso nicht Verwandte, die war bereit, das für mich zu unterschreiben. Die kannte meine Familie ursprünglich über die Arbeit, hat die kennengelernt, ja. Deswegen, es hat ganz gut hingehauen. Aber ich hatte auch Glück und auch das, ja, und auch, dass sie quasi vertraut, dass ich hier eben mich vernünftig anstelle und quasi ihren Namen darunter setzt, dass ich eben nicht irgendwie Mist anstellen werde. Ja, und genau, ansonsten, ich meine, ansonsten, wie gesagt, würde halt niemand ein Working Holiday Visum einreisen, der die halt nicht unbedingt das braucht, ne? Weil sonst kannst du trotzdem, glaube ich, bis zu 90 Tage ein Touri-Visum einfach haben.
Mhm.
Aber das geht eben gerade jetzt nicht. Und Japan ist ja trotzdem so eins der Reiseziele gefühlt für viele Leute und für Deutsche eben auch so ein Traumreiseziel, habe ich auf den Eindruck.
Ja. Warum ist es denn für dich so ein Traumreiseziel?
Puh, auch spannend. Ich würde sagen, es ist so eine Mischung aus so Familie. Also ich bin selbst vom Blut her halbe Japanerin. Weißt du ja, aber wissen die HörerInnen vielleicht nicht alle. Also genau, meine Großeltern mütterlicherseits sind nach Deutschland ausgewandert. Und ich war vorher in meinem Leben nur einmal in Japan. Und ist natürlich ganz, ganz spannend, mit diesem Teil von sich selbst irgendwie zu so reconnecten und so. Ja, und das war auf jeden Fall eine Motivation. Grundsätzlich hatte ich einfach Lust. Es ist einfach eine tolle Kultur. Ich finde das Essen super. Ich hatte ehrlich gesagt einfach sehr viel Bock und ich finde, das ist ein sehr guter Grund.
Ja.
Und es hat sich auch noch einfach so ergeben. Also in meinem Fall war es jetzt so, dass ich keinen richtig festen Wohnsitz für die Zeit gerade jetzt habe in Deutschland. Natürlich bin ich gerade eingeschrieben auf dem Wohnsitz, aber so wirklich hatte ich keine Wohnung, weil sich mein WG aufgelöst hat. Das heißt, ich hatte Zeit, zumal ich gerade nicht so richtig studiere, sondern nur Blogseminare mache. Und dann habe ich eine Freundin gefragt, die hier einen Sprachkurs machen wollte, ob ich sie begleiten möchte. Und dann habe ich natürlich ja gesagt, weil das ist ja so, wie wir es hier machen, ne? Beim Soweit so gut Podcast.
Ja, ja, cool. Ja, wie sich das manchmal so ergibt, ne?
Ne, ja.
Und ja, wie ist es jetzt so im Vergleich zu dem Zeitpunkt, als du schon mal da warst? Wie fühlt es sich jetzt an?
Ich würde sagen, es ist ganz anders, einfach dadurch, dass ich älter bin, dadurch, dass ich viel, viel länger hier bin und eben nicht nur herumreise und ja, und eben auch weniger dann darauf angewiesen bin, irgendwie bei irgendwelchen Leuten unterzukommen und sowas. Das habe ich letztes Mal viel so gemacht. Diesmal ist es eben mehr so, dass man tatsächlich einen Alltag hat. Und auch noch dadurch, dass ich hier arbeite, ist es wirklich ein Leben geworden, das ich mir hier aufgebaut habe. Also ich kann ja mal so einen Alltag beschreiben,
wenn du magst.
Also einen Tokio-Alltag jedenfalls. Da würde ich dann morgens um 7 Uhr aufwachen. Um 7.30 Uhr würde ich auch schon am Rechner sitzen und arbeiten. Und dann parallel eben frühstücken und Frühstück. Auch immer japanisch hier. Also ich habe meistens, oder wir hätten dann am Abend vorher Reis gekocht im Reiskocher, sodass es am nächsten Morgen fertig ist. Und dann ist das schön warm. Und dann machen wir uns dazu eine Miso-Suppe, so Instant-Miso-Suppe. Und meistens würde ich dann noch so ein Tamagoyaki machen. Das ist so ein japanisches Omelette. Das ist so ein süßes Omelette, das so gerollt wird. Mhm. Und weil wir aber keine richtige Pfanne dafür haben, mache ich das immer in so was ganz Kleinem, so, wofür das gar nicht gedacht ist. Und dann haben wir meistens noch so Seasoning, das heißt Furikake, das macht man dann so auf den Reis drauf und so ein bisschen Nori, das sind so Algen. Und dann eigentlich, ja, das klingt nach so einem seltsamen Frühstück, ich weiß, aber es ist wirklich ein sehr, sehr gutes und sehr nahrhaftes Frühstück. Ja.
Und ist es auch so ein typisch japanisches Frühstück oder ist es, hast du dir das so zusammen gemixt?
Nee, also das ist schon eigentlich ein typisch japanisches. Also es gibt nicht jetzt das eine typisch japanische Frühstück. Also du kannst, normalerweise kriegst du irgendwie Reis, normalerweise gibt es auch irgendwie Fisch, das haben wir morgens meistens nicht gemacht. Und ja, eine Suppe kann es geben, muss es nicht geben. Manchmal gibt es natürlich auch süße Sachen, ne? Manchmal hatten wir dann auch so, es gibt so ein Brot, das heißt Melonpan. Das sieht aus wie so ein kariertes Brot. Das hatten wir manchmal. Aber ja, aber genau, in der Regel so. Und dann würde ich arbeiten. Zwischendurch kurz Mittagessen und würde in der Regel so 7 Stunden am Stück arbeiten, beziehungsweise vielleicht dann zwischendurch eine kurze Pause machen. Und dann würde ich den Zug nehmen in die Innenstadt, weil ich nicht direkt in Tokio gewohnt habe, sondern direkt in der Präfektur daneben. Also ich rede jetzt in der Vergangenheit, weil natürlich, ich bin gerade jetzt ja in Hokkaido, ich bin gerade jetzt auf Reisen, aber grundsätzlich kehre ich da jetzt auch bald wieder zurück. Genau, dann braucht man ungefähr also 20 bis 40 Minuten mit dem Zug nach Shibuya rein. Und Shibuya, müsst ihr euch so vorstellen, das ist wirklich das knalligste Viertel, das du dir vorstellen kannst. Ah, beziehungsweise ich fahre eigentlich nicht direkt nach Shibuya rein, sondern nach Shinjuku. Ja, das ist eigentlich so der Bahnhof, zu dem ich fahre. Der liegt direkt daneben und das ist, also überall sind so Neonlichter, also nachts sieht auch alles einfach nur knallig aus und du hast da so riesige so LED, so Wände, in denen dann irgendwelche so wirklich metergroß, also wirklich, wirklich so groß wie so ein Bus, große digitale Katzen an den Häuserwänden herumhopsen.
Das habe ich sogar mal auf YouTube gesehen.
Und dann fahren Bus... Ja, ganz genau. Und dann fahren so Busse vorbei, die irgendwie so mit Idols, mit so japanischen so Frauen, die singen, also meistens Frauen, oder nicht nur, aber ja, tendenziell da so bemalt sind oder beklebt sind und dann aus so Lautsprechern von Autos klingt so deren Musik so, ne, 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 ne. Und dann fahren da Autos vorbei und die Menschen sind alle unterwegs, ne, und alle sind so busy und da sind ganz viele Leute mit so Anzügen, aber dann sind auch so richtig so ultra extravagant gekleidete Menschen und so und ja, und dann läufst du da halt durch und dann war das quasi meine lange Mittagspause und dann hatte ich meistens eine Konferenz, die in Deutschland morgens war und wegen der plus 7 Stunden Zeitverschiebung war das für mich dann nachmittags und dann habe ich mich eben irgendwo reingesetzt, um dort die Konferenz zu machen. Genau, und das ist vielleicht auch ganz gut zu wissen, es gibt so verschiedene Cafés, zum Beispiel, in denen man, finde ich, ganz gut so bis zu 2 Stunden sitzen durfte. Das, mein Lieblingscafé war das Excelsior. Da gibt es sehr guten Eismatcha-Latte für nur 500 irgendwas Yen. Also das sind ungefähr 3 Euro. Und genau, da darf man bis zu zwei Stunden sitzen und hat Internet und sowas.
Es gibt aber das wird auch kontrolliert mit der Zeit?
Ja, es wird nicht so richtig kontrolliert. Theoretisch könntest du dir wahrscheinlich noch ein Getränk holen und dann kriegst du wieder so eine Karte. Da steht dann immer so drauf, so ja, von, keine Ahnung, 16 bis 18 Uhr. Und dann hängst du dir das da so an deinen Tisch. Aber also wenn du dir ein neues Getränk holst, dann kriegst du wahrscheinlich auch eine neue Karte. Aber das war ja für mich nie nötig. Ansonsten gibt es so Coworking-Cafés, die sind extra auch wirklich dafür da. Zum Beispiel das Cafés in Shinjuku. Und es gibt natürlich auch Coworking-Spaces. Also da war ich an meinem Harpon in Shinjuku. Aber es gibt ganz, ganz viele verteilt. Das kostet dann in der Regel an einem Tag, also für 8 Stunden oder so am Tag, irgendwas zwischen 20 und 30 Euro. Also es geht auch wirklich klar. Du kriegst dort auch normalerweise Kaffee und Wasser und sowas, so viel du magst. Ja, und für unterwegs, weil manchmal habe ich natürlich auch wirklich an den seltsamsten Orten eine Konferenz mitgenommen oder gearbeitet, würde ich es empfehlen, so ein Portable Wi-Fi zu haben, statt eben so eine SIM-Karte sich zu holen, kann man sich so ein kleines Gerät bestellen und das für einen bestimmten Zeitraum eben haben. Das ist einfach so ein Wi-Fi. Das funktioniert nicht immer perfekt. Meins ist ganz okay, aber genau, ich habe eins von Japan Wireless und das hat eben unlimited viel Wi-Fi. Also du kannst unlimited damit surfen im Internet und das ist eigentlich ganz, ganz gut.
Ich muss noch einmal ganz kurz zurückkommen, klar. Als du eben erzählt hast vom bunten Shibuya.
Ja.
Hat man da nicht irgendwie eine Reizüberflutung? Also ich stelle mir das einfach für mich irgendwie so, boah, viel zu viel vor.
Naja, du weißt ja, ich bin so ein Stadtmensch. Also ich liebe das ja. Und das Verrückte ist wirklich, Japan, also ganz Japan, aber auch Tokio, die größte Stadt der Welt, die ist ganz, ganz leise. Also die Leute
echt?
Sind... weil die Leute sind leise. Natürlich, du hast die Autos, die singen und die Roll... Wie heißt das? Rolltreppen. Und die Rolltreppen sprechen und so und alles spricht. Und
was erzählen die denn?
Ja, die sagen so, ja, Vorsicht und bitte halten Sie sich fest und sowas. Also manches verstehe ich natürlich auch nicht, weil es ist auf Japanisch und mein Japanisch ist quasi inexistent. Ja, aber nee, das Verrückte ist wirklich, dass die Menschen und die Stadt an sich hat trotzdem sowas ganz, ganz Sauberes und eben ganz, ganz Ruhiges in all dem Chaos. Es ist wirklich ein komischer so Kontrast, aber die Menschen sind eben so so rücksichtsvoll und einfach höflich miteinander. Und wenn man sich anstößt, was eigentlich nicht passiert, aber wenn man es doch macht, dann verbeugt man sich so kurz und sagt so, ja, Sumimasen, Entschuldigung quasi. Oder man lässt halt anderen Leuten immer den Vortritt. Wenn man an der Bahn ist, die ja unfassbar voll ist, stellt man sich trotzdem immer in der Reihe an und sowas. Ja, und insofern ist es halt ein bisschen weniger Reizüberflutung.
Okay, und ich finde es auch interessant, dass du den Punkt direkt ansprichst, weil eigentlich ist es schon wieder so ein guter Schwenk zu einem neuen Thema, und zwar Vorurteile. Ja. Und das ist irgendwie so eins der typischen Vorurteile. Ich glaube, die haben sehr viele Menschen und das ist irgendwie auch das, was ich so über JapanerInnen so gehört habe. Die Menschen sind super freundlich und vor allem super höflich. Kannst du das also bestätigen?
Ja, schon, auf jeden Fall. Also das Besondere ist wirklich, ich habe den Eindruck, wenn man das erzählt, dann kommt es so vor, als wäre das so eine unauthentische Höflichkeit. Also wenn ich das in Deutschland erzähle. Dabei ist es wirklich eine sehr, sehr, sehr starke Authentizität, die dahinter steckt, habe ich jedenfalls den Eindruck. Also die Leute wollen einfach wirklich nur, dass du glücklich bist. Und wollen, natürlich, man behandelt sich ja gegenseitig so. Insofern funktioniert das auch. Also niemand wird dir den Weg abschneiden und du schneidest dafür auch niemandem den Weg ab. Mhm. Also hier nett zu sein, wird quasi nicht ausgenutzt, um es jetzt mal ein bisschen drastisch zu sagen. Gleichzeitig glaube ich schon, dass es für manche Leute vielleicht ein großer Kulturschock sein kann, habe ich schon gehört. Aber ja, ist auf jeden Fall so. Ja.
Inwiefern haben sich denn deine Vorurteile verändert? Oder beziehungsweise erstmal, welche Vorurteile hattest du denn, bevor du nach Japan geflogen bist?
Also, ich glaube so, es ist so ein bisschen anders, weil ich mit der Kultur aufgewachsen bin, familiär. Aber ich hatte auf jeden Fall, oder habe, ich weiß nicht, so ein bisschen den Vorurteil, dass man sich manchmal Sachen auch nicht so direkt ins Gesicht sagen kann. Also zum Beispiel, man kann nicht unbedingt immer seine Bedürfnisse äußern, vor allem wenn sie eben nicht unbedingt so perfekt vielleicht für die andere Person sind. Und das da natürlich so die Balance zu finden, wenn man selbst die Sprache nicht spricht und eben auch nicht komplett in dem aufgewachsen ist, weil auch ich bin es natürlich nicht zu 100%, das kann halt ein bisschen schwer sein. Also da dann nicht irgendwie in irgendwelche Fettnäpfchen zu treten, das ist wirklich eigentlich eh ein Ding der Unmöglichkeit. Aber das ist auch okay, das wird dir auch eigentlich immer verziehen. Aber ja.
Also bist du schon in ein Fettnäpfchen getreten?
Oh, bestimmt. Also allein wie ich rede, ne, auch wenn ich Japanisch rede, also es gibt ja da Höflichkeitsfloskeln und alles, die kann ich ja alles nicht. Also ich rede wahrscheinlich, also natürlich, ich rede einfach wie eine Deutsche, weil ich nicht Japanisch kann so richtig. Aber ja, ansonsten, also eigentlich, glaube ich, sind das 1000 Fettnäpfchen oder dass man dann, oh, ich kann dir erzählen, als ich das erste Mal schwimmen gegangen bin, weil ich bin jeden zweiten Donnerstag bin ich schwimmen gegangen in so einem großen so Schwimmbad in der Nähe von wo ich wohne. Und es hat schon damit angefangen, dass ich zum falschen Schwimmbad gelaufen bin. Das war so ein Kinderschwimmbad, aber ich wusste das nicht, weil es stand zwar im Namen drin, aber ich konnte das halt nicht lesen. Und dann bin ich dahin und dann meinten sie so, nee, das ist nur für Kinder, wie alt sind sie denn? Und ich so, naja, okay. Und dann musste ich halt weiter. Und dann bin ich zu diesem anderen, das war so ein ganz großes. Und dann bin ich da erstmal hin, hab so mit der geredet und dann war sie so irgendwann so, oh, sie tragen ja noch ihre Schuhe. Und ich so, ups. Und dann hätte ich die halt am Anfang ausziehen müssen. Es war aber so eine riesige Halle, ne? So wie so eine, also wie so. Das war nicht nur so ein Schwimmbad, sondern das war Schwimmbad und Turnhalle und so, so ein, mit so Geräten eben auch und alles Mögliche. Und also nie im Leben würde man da halt irgendwo in Europa die Schuhe ausziehen, ne? Aber da muss man halt am Anfang die Schuhe ausziehen. Ich hatte es nicht gesehen. Also bin ich ja erstmal da ins Fettnäpfchen getreten und dann hatte ich auch noch, da war ich auch noch zu früh, eine Dreiviertelstunde, weil da noch irgendwelche Kinder waren im Schwimmbad. Das kann ich natürlich nicht wissen, aber trotzdem, die halt da so eine Schulklasse hatten. Und dann musste ich da noch warten und dann hatte ich keine Badekappe. Ich musste eigentlich eine Badekappe haben. Ich hatte mir mein Tattoo mit einem Pflaster zugedeckt. Das ist natürlich, das ist ein Fettnäpfchen, in das bin ich nicht getreten, weil ich es wusste. Aber ja, das ist natürlich eins, in das man auch schnell treten könnte. Ich glaube, mein Badeanzug war viel zu revealing. Wie heißt das? Viel zu freizügig, wirklich.
Echt?
Also hatte ich so einen Eindruck, so das andere so sah halt eher so nach Neoprenanzügen aus, was die anderen weiblich gelesenen Personen anhatten.
Okay.
Was natürlich voll okay ist, aber ich hatte sowas halt nicht und wollte mir das ja nicht kaufen. Ich habe mir dann auch noch so eine Brille gekauft, so eine Chlorbrille, weißt du, damit man richtig gut reinpasst. Und dann bin ich in der falschen Bahn geschwommen und weil ich das alles nicht lesen konnte, dann konnte sie es mir nicht erklären, weil sie kein Englisch konnte. Du merkst, es war einfach sehr kompliziert und ich habe gefühlt alles falsch gemacht. Es war nur von Fettnäpfchen zu Fettnäpfchen schwimmen in dem Fall. Ja. Ja.
Ja gut, ich meine, man lernt dann auch wieder fürs nächste Mal draus.
Das stimmt, das stimmt. Aber ja, Chaos, wirklich. Aber es ist auch sympathisch und die Leute, wie gesagt, die nehmen es einem nicht übel. Habe ich
Das ist doch die
Eindruck.
Hauptsache. Also ich glaube,
Ja.
wenn man da irgendwie trotzdem freundlich aufgenommen wird, und ich meine, ich denke, du bist ja nicht rüpelhaft durchgegangen und hast extra deine Schuhe nicht ausgezogen,
Ja,
sondern
voll.
du bist dann halt einfach die unwissende Europäerin, ne?
Ja, komplett, komplett. Ja.
Aber hat sich denn dann dein Bild so ein bisschen verändert von den Leuten in Japan, von der japanischen Kultur?
Ja, schon. Also ein bisschen auf jeden Fall. Ich würde sagen, es ist insbesondere so die junge Gesellschaft, die mich ein bisschen jetzt noch überrascht hat. Letztes Mal, als ich hier war, war ich auch mit jungen Leuten in Kontakt, aber diesmal war es ein bisschen anders, einfach dadurch, dass wir älter sind und eben nicht mehr alle zu Hause bei den Eltern wohnen. Ich hatte zum Beispiel, oder wir beide, also die Freundin, mit der ich hier bin und ich, wir hatten uns Bumble Friends runtergeladen. Ja, also finde ich wirklich großartig, also wirklich auch große Empfehlung an die HörerInnen, dass man sich das runterlädt und dann eben vor Ort Leute kennenlernt, vor allem wenn man länger an einem Ort ist. Und das ist super cool. Also da dann mit Leuten über wirklich alles zu reden, auch wirklich teilweise so eben dann eben nicht höflich sein zu müssen, sondern wirklich so Eisbrecher reinzuschmeißen und reingeschmissen zu bekommen. Und dann hatten wir mit so zwei Freunden hatten wir dann gleich beim ersten Treffen so 5 Stunden lang nachts von 0 Uhr bis 5 Uhr morgens Karaoke gesungen und so. Und das ist halt einfach super lustig. Und dass sowas eben auch geht, dass es eben nicht nur diese Zurückhaltung ist und dieses Höfliche, sondern eben auch so eine ganz, ganz offene Art und dieses einfach wirklich dieses offene, authentische Interesse daran, zusammen Zeit zu verbringen und sich kennenzulernen, das ist einfach total schön. Und das, ja, das hat mir die Zeit hier auf jeden Fall gezeigt.
Toll, das klingt richtig gut, dass man dann so, ja, mit ganz unterschiedlichen Themen auch in Berührung kommen kann. Und ja, ihr habt uns ja auch verschiedene Themen geschickt, die euch interessieren. Mhm. Vielleicht willst du, Sophia, da ein bisschen was zu sagen?
Auf jeden Fall. Genau, ihr hattet angefangen mit einem Thema. Also ich kann leider nicht auf alle eingehen, aber ich werde versuchen, auf fast alle einzugehen. Zu manchen bin ich auch einfach, glaube ich, nicht kompetent genug. So oder so vorweg. Ich bin natürlich auch nur eine Person. Das ist alles nur meine Meinung und meine Erfahrung, die ich hier wiedergeben kann. Ja, das Erste, das war Offenheit bezüglich queerer Community, ne? Also inwiefern hier das eben eine Offenheit ist. Also ja, also es ist ja so, dass in Japan grundsätzlich eine homosexuelle Ehe noch nicht erlaubt ist. Leider. Und gesellschaftlich ist das natürlich nochmal eine andere Frage. Mhm. Ich hatte vor Jahren, also 2018, als ich das letzte Mal hier war, hatte ich meine Gastfamilie auch darauf angesprochen, meine Gastschwester. Und sie meinte, dass es tendenziell so ist, dass man eben nicht so viel drüber redet. Also grundsätzlich redet man natürlich ein bisschen weniger über Sexualität. Vor allem mit Leuten, die man nicht so gut kennt. Ja, und dementsprechend, also da wird, glaube ich, so wie ich das jetzt mitbekommen hatte, schon eher drauf herabgeschaut. Ich habe auch auf jeden Fall hier ein paar so leider auf jeden Fall homophobe Witze gehört. Okay. Also nicht super viele, aber ein paar. Und würde sagen, das ist natürlich nicht grundsätzlich so. Also es gibt, glaube ich, also so wie die Gastschwester es mir erklärt hatte, war, dass es natürlich ganz, ganz viele Leute gibt, die dafür ganz, ganz viel Akzeptanz haben. Mal unabhängig von Menschen, die davon, also die eben nicht heterosexuell leben oder sind. Ja, aber abgesehen davon eben auch, dass es schon so eine Akzeptanz dafür gibt, aber dass darüber einfach nicht geredet wird. Und das ist halt dadurch, dass es irgendwie auch rechtlich eben nicht ein Thema ist oder jedenfalls das irgendwie akzeptiert wird. Ja, das ist natürlich schon irgendwie, ja, so ein schwieriges Thema ist für viele, leider.
Das heißt, und öffentlich sichtbar, was weiß ich, dass zwei Männer Händchen halten oder so, ist dann wahrscheinlich auch einfach eher nicht gegeben, oder?
Seltener. Also in Tokio und Yokohama und sowas, die Ecke, wo eben wirklich die großen Städte sind, das ist natürlich nochmal ein bisschen anders als auf dem Land zum Beispiel. Mhm. Aber ja, es ist schon schon, glaube ich, eher bedeckter, so wie ich das bisher mitbekommen habe. Aber es kommt ganz bestimmt sehr aufs Viertel an. Es gibt natürlich auch bestimmt Ecken, in denen das in denen sich Menschen weniger eben dann vor dem gesellschaftlichen Druck irgendwie verstecken müssen oder so.
Ja, gut, ich meine, es ist ja auch immer noch ein Unterschied, ob jetzt die Ehe für alle erlaubt ist oder ob die Homosexualität beispielsweise oder ähnliches an sich erstmal strafbar ist.
Ja, komplett, auf jeden Fall. Also das macht auf jeden Fall einen großen Unterschied und insofern, ja, würde ich sagen, es ist einfach gesellschaftlich vor allem so ein Thema, das einfach weniger besprochen wird aktuell. Aber okay. Ich glaube, da soll ja auch noch was umgesetzt werden aktuell, aber die Frage ist eben, wann das alles passieren wird.
Okay, ja gut. Dann bleiben wir da mal dran.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, weiteres Thema, was ja auch angesprochen wurde, ist die Frage, welcher Stellenwert hat denn überhaupt die Religion in der japanischen Kultur beziehungsweise auch die Spiritualität? Bist du damit in Berührung gekommen? Kannst du dazu was sagen?
Ja, also insofern schon, dass ich sagen würde, es spielt eine sehr große Rolle. Das sieht man schon allein, wenn man hier durch die Städte läuft. Das können noch so krasse Megastädte mit ganz viel Technologie sein, aber du findest überall kleine Schreine oder Tempel oder Tempelanlagen sogar. Und da gehen die Leute wirklich regelmäßig hin und beten. Du nimmst dann so eine 5-Yen-Münze, wirfst sie da so rein und verbeugst dich, klatschst und betest. Und es gibt eben auch ganz viele Glücksbringer und kleine Traditionen, die man eben macht, um, ja, um seine Spiritualität auszuleben, um sich Sachen zu wünschen, um eben zu glauben, ja, im Rahmen des Glaubens, der Religion. Und insofern scheint es schon wirklich einen großen Stellenwert zu spielen. Und das habe ich bisher auch so von Freunden, Freundinnen und Bekannten mitbekommen. Ja, und natürlich gilt das auch wieder nicht für alle. Es gibt auch hier AtheistInnen und AgnostikerInnen. Aber grundsätzlich scheint es schon einen ziemlich großen Stellenwert zu spielen, ja.
Okay. Ein weiterer Punkt auf unserer Themenliste ist die kollektivistische versus die individualistische Kultur.
Ja, auch wieder etwas, über das ich wahrscheinlich besser einfach nur so grob sprechen kann, weil ich ja eben nicht wirklich Teil der Kultur bin. Ich persönlich habe schon den Eindruck, dass es eine sehr große kollektivistische Kultur gibt. Ja, einfach dadurch, dass auch eben die Arbeitskultur, da kommen wir später noch drauf, ziemlich ausgeprägt ist und einfach sehr viel darauf ausgelegt ist, gesellschaftlich einen Nutzen zu haben und der Gesellschaft zu dienen, dem großen Ganzen zu dienen. Und am Ende ist es eben tendenziell, glaube ich, im Vergleich zu vor allem zu Deutschland und der Tendenz, die wir auch in Deutschland erleben, in der alle gefühlt ja auf jeden Fall so ihr echtes Ich entdecken wollen und am besten nicht zu sehr, also in meiner Bubble zumindest nicht zu sehr so nur auf Karriere gepolt sind und sowas, sondern immer quasi sich selbst finden wollen, ist es hier eben schon eher so, dass die Idee ist, okay, ich will schon einen sinnvollen Job, mit dem ich der Gesellschaft nutze und meiner Familie auch nutze. Das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, der Familie. Und da eben auch finanziell meine Eltern irgendwann unterstützen kann vielleicht oder meine Großeltern oder einfach, ja, einfach auch ein sicheres Einkommen habe. Und das eben auch nicht nur aus einer individualistischen Perspektive, sondern aus einer kollektivistischen auch.
Mhm. Und inwiefern konntest du dich da so ein bisschen, ja, einfühlen? Also hast du das Gefühl gehabt, in dem Sinne passt du da gut zu? Weil du kommst ja dann halt schon, wie du gerade beschrieben hast, eher aus einer individualistischen Kultur. Also inwiefern ist das dann auch vielleicht, ja, eine Art Kulturschock für dich?
Es ist auf jeden Fall ein kleiner Kulturschock, zumindest wenn ich anfange zu versuchen, hier reinzupassen, weil ich irgendwann akzeptiert habe oder versuche immer noch wahrscheinlich zu akzeptieren, dass ich eben einfach es nicht zu 100% tue und ich eben schon sehr individualistisch denke und ich finde es zwar sehr, sehr schön, an ein großes Ganzes zu denken und ich denke auch, das funktioniert, wenn eben alle so denken, aber ich meine, ich bin trotzdem so aufgewachsen, wie ich es bin und ich finde es eben auch wirklich schön, also so klischeehaft es auch klingt, sich selbst zu finden, aber ich finde, das ist ganz, ganz wichtig und ich finde, dass wenn man selbst glücklich ist, dann trägt das eben auch zum allgemeinen Glück bei. Das ist so ein bisschen meine Logik, aber natürlich, glaube ich, würden die Leute hier dem grundsätzlich auch nicht widersprechen, aber ich fand es auf jeden Fall ein bisschen schwierig, mir vorzustellen, dass ich hier quasi arbeiten würde, weil ich ja trotzdem für ein deutsches Unternehmen arbeite, obwohl ich hier bin.
Ja, okay. Was nochmal ein ganz anderes Thema ist, aber wo ich denke, wo du dich vielleicht besser einfügen konntest, ist das Essen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Na klar, jeden Tag finde ich mich mehrmals darin wieder.
Inwiefern kochst du denn selbst? Du hast eben schon beschrieben, das Frühstück macht ihr immer selbst. Geht ihr viel essen? Mhm. Probiert ihr viel aus? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also wir gehen wirklich viel essen. Aber das Essen gehen ist ja auch nicht so teuer, Gott sei Dank. Vor allem, wenn man zum Konbini geht. Das wird C-O-N-B-I-N-I geschrieben. Aber eigentlich ist es nur die japanische Art Convenience Store zu sagen.
Okay.
Und das ist, das sind halt einfach wie so Kiosks, die 24/7 offen haben und in denen es nicht nur Getränke oder sowas gibt, sondern einfach das geilste Essen überhaupt. Du kannst da wirklich so Bento-Boxen, das sind einfach wie so Lunch- oder Dinner-Pakete mit Reis und Fisch und allem Möglichen. Du kannst da wirklich einfach Sushi und Sashimi, also einfach rohen Fisch kaufen, den du auch wirklich essen kannst, ohne dass der schlecht ist oder sowas. Und der schmeckt wirklich großartig und das kostet, Also so ein Abendessen, wenn du das da kaufst, kostet halt 3 bis 5 Euro.
Ach krass.
Umgerechnet.
Da kannst du ja kaum also, selbst kochen. Das ist ja wirklich kaum günstiger. Also, ja.
Exakt, du kaufst halt Sushi, wirklich so viel, dass du davon so satt wirst für 5 Euro. Das ist unglaublich. Ja, und wenn wir nicht das gemacht haben, waren wir natürlich sehr gerne auch mal in Restaurants essen, wo es auch in der Regel nicht unbedingt zu teuer ist, je nachdem, wo du hingehst. Und wir haben auch selbst gekocht, auf jeden Fall. Also dann meistens, nein, immer auch japanisch. Genau, und dann halt einfach eingekauft und uns ein bisschen ausprobiert, seltsame Sachen auch mal gekauft, die wir im Supermarkt gefunden haben.
Was sind seltsame Sachen, die man da findet?
Es gibt so Bohnen, das sind so fermentierte Bohnen, die kannte ich schon vorher und ich mag die nicht so sehr. Die heißen Natto. Die sehen so ultra schleimig aus. Das vielleicht. Es ist so, das meiste kannte ich Gott sei Dank, zum Beispiel so Yam, das ist auch so schleimig. Das ist so eine Wurzel eigentlich, aber wenn man die so reibt, dann entsteht so wie so eine Paste, die ist halt ultra schleimig, aber ich finde die sehr lecker. Aber ja, die.
Du bist oder irgendwie nicht so gut darin, Dinge appetitlich zu beschreiben.
Ja, aber schleimig. Du kannst es wirklich nicht anders beschreiben. Es ist einfach schleimig. Es ist einfach. Das kann man nicht weglassen. Wenn man es weglassen würde, würde was fehlen. Was ist denn. Also, das sind halt die seltsamen Sachen, ne? Du kannst halt auch so. Das hatten wir einmal bekommen von der Familie und ich finde die auch richtig gut. Aber das sind halt so. Wie so in so kleinen Paketen, so zum Snacken. Wie so, wirklich wie so diese kleinen Haribo-Tütchen, die man früher so auf Kindergeburtstagen oder sowas bekommen hat. Nur da drin sind halt so Mini-Fische, aber so ganze Fische, also inklusive Kopf und Auge und alles. Okay. Und die snackst du dann halt so. Und die sind ultra lecker. Getrocknet oder? Richtig gut. Ja, getrocknet, genau. Ja.
Aber es ist halt voll ja. cool, dass du dann so viel Neues da auch ausprobieren kannst. Total. Ich meine, das ist jetzt nicht das, was es so im typisch deutschen Supermarkt gibt, ne?
Ja, voll. Ja, oder das Eis. Es gibt so, natürlich gibt es so Matcha-Eis, das kennen wir ja auch in Deutschland inzwischen, aber es gibt auch so rote Bohnen-Eis. Überhaupt, es wird alles mit roten Bohnen gemacht, mit roten Bohnen für Nachspeisen und sowas. Total lecker. Richtig echt? Gut, wirklich. Ja.
Cool, witzig. Was ist denn dein absolut japanisches Lieblingsgericht?
Ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich irgendwie Sushi nehmen, vielleicht Sashimi. Also einfach rohen Fisch, ein bisschen mit so einer Schüssel Reis noch dazu. Ja, und dann so eine Miso-Suppe vielleicht. Ja.
Oh, ich krieg irgendwie ein bisschen Hunger.
Ja, ehrlicherweise verständlich. Ich hatte es auch eben. Ich hatte eben eine Schüssel Reis mit ganz viel Fisch drauf.
Okay,
auf
gut.
einem Fischmarkt. Ja.
Frischer geht's dann wahrscheinlich gar nicht.
Nee, wirklich.
Ja. Wie ist eigentlich, wo wir auch gerade beim Thema Essen sind, wie ist eigentlich das Thema Alkohol in Japan?
Aber es gibt sogar eine ziemlich große Alkoholkultur.
Mhm.
Bier ist hier ein ziemlich großes Ding. Also es gibt verschiedene berühmte Biersorten.
Kirin. Ich meine, das Kirin trinkt man ja sogar auch in Deutschland.
Genau. Ja, Sapporo, so wie die Stadt, in der ich gerade bin. Sapporo Bier. Ja, es gibt verschiedene. Und die schmecken auch wirklich gut. Ich bin ein großer Fan von japanischem Bier. Es ist so weniger bitter als zum Beispiel so ein Pils. Ja, ist sehr lecker. Und Sake. Hast du mal Sake probiert, Sophie?
Ich glaube, ich habe es bisher noch gar nicht probiert, nee.
Ich glaub, bist du Fan? Würdest es mögen.
Ja?
Ja.
Echt?
Ich hatte es einmal davor in Deutschland. Ich fand es schrecklich. Oder zweimal vielleicht. Aber dann hatte ich hier jetzt ein paar Mal und vor allem beim ersten Mal, das war so guter Sake. Der war wirklich, wirklich gut.
Echt?
Den gibt es in trocken und in süß, so wie bei Wein ein bisschen.
Mhm.
Und ja, wirklich, wirklich gut.
Klingt gut.
Ja, sollten wir mal trinken zusammen.
Ich glaube
aber
auch.
Nicht den miesen, sondern den guten.
Ja. Und Alkohol ist da auch erlaubt ab 18 oder 21?
Ah,
oder?
Ab 20.
Ab 20,
ab 20
okay.
ist man hier auch erwachsen. Ja.
Okay.
Also man darf auch erst ab dann wählen und all das. Die versuchen gerade anscheinend das Wählalter herunterzusetzen, aber der Alkohol bleibt dabei.
Okay.
Aber Fun Fact, es gab jetzt, habe ich neulich gelesen, es gab jetzt anscheinend eine Initiative, in der Japaner und Japanerinnen dazu motiviert werden, früher anzufangen, Alkohol zu trinken,
was?
Weil es wegen Corona so viele Leute gab, die keinen Alkohol getrunken haben und die ganzen Märkte, der Alkoholmarkt in Japan leidet darunter.
Okay,
ja.
Interessant, das habe ich auch noch nie gehört.
Ne, komisch.
Okay, und noch ein ganz, ganz anderes Thema,
was
mich aber natürlich auch persönlich super interessiert. Wie ist die Natur? Wie sind die Naturlandschaften in Japan? Ich meine, das Land wird ja wahrscheinlich auch, wie bei uns, wahrscheinlich in unterschiedliche Klimazonen und Ähnliches aufgeteilt sein. Inwiefern macht sich das in der Natur bemerkbar? Wie viel hast du überhaupt von der Natur mitbekommen? Du bist ja sonst eher der Städtefan.
Das stimmt. Ja, ich habe aber Gott sei Dank schon ein bisschen was mitbekommen, sowohl auf dieser Reise als auch auf der letzten. Das Besondere an Japan ist ja wirklich dadurch, dass es eine Insel ist und dadurch, dass es nicht so groß ist, aber eben irgendwie klimatisch in so einer Zone liegt, in der ganz, ganz viel wächst und einfach ganz viel passiert und eben, ja, wie, also so, ich meine, es gibt hier ja Vulkane, dementsprechend ja auch plattentektonisch-technisch auch immer wieder Erdbeben, aber es gibt einfach ganz, ganz gewaltige und beeindruckende Natur und zwar überall, egal wo du bist, du findest sowohl sehr spannende Kultur als auch sehr beeindruckende Natur und ja, also in Tokio selbst natürlich ist einfach in erster Linie die Stadt, aber wenn man ein bisschen rausfährt, also nicht weit davon ist dann auch gleich der Mount Fuji, ne? Der Fuji-san, dieser berühmte Berg, den ich leider bisher noch nicht gesehen habe, ich weiß, Schande. Ich weiß, ich muss es noch machen. Aber du kannst halt auch ans Meer fahren, direkt. Du hast dort dann super wunderschönes Meer. Du kannst, ich war mal auf so einem Vulkan im Süden, in Kyushu, und hab, der heißt Asso-san, hab da in den so Krater reingeschaut. Du hast ganz tolle Wälder, du hast Bambuswälder, und zum Beispiel vorgestern, weil ich ja gerade in Hokkaido im Norden bin, und hier ist es wesentlich kälter. Also im Winter ist das hier auch bekannt als Skigebiet und es schneit ganz, ganz viel. Wir waren in so einem kleinen Dorf, Noburebetsu heißt das, und dort gibt es so Schwefeldampf, der aus der Erde steigt. Und dementsprechend auch ganz viele so heiße Quellen, diese Onsen, in denen man dann baden kann. Ja. Und das ist natürlich alles total beeindruckend und ganz, ganz schön.
Also ich meine, es klingt super, ja, divers irgendwie auch, dass es richtig viele unterschiedliche Landschaften gibt. Wenn du da rumreist und dir das so anschaust, was mir da gerade noch so eingefallen ist, ist so das Thema Sicherheit. Also hat jetzt nicht direkt was mit Naturlandschaften zu tun, aber irgendwie ja mit dem Reisen umher. Also fühlt man sich in Japan beim Reisen sicher?
Es gibt, glaube ich, kein sichereres Land. Also jedenfalls vom Gefühl Echt? Her. Ja, es ist wirklich unglaublich sicher. Jedenfalls für Reisende. Also wie wahrscheinlich viele von den HörerInnen und du ja auch bestimmt mitbekommen hast, gab es ja neulich den Anschlag in Nara auf den Ex-Minister hier.
Das habe ich nicht mal mitbekommen.
Also es war ein Anschlag auf Abe, das war der Ex-Regierungschef. War das überhaupt ein Minister? Es war auf jeden Fall der Ex-Regierungschef. Und der hatte einen Wahlkampfauftritt und der wurde dort erschossen, ja. Aber das war ein Riesendrama. Also ich habe den Eindruck, in internationalen Medien noch mehr als hier tatsächlich dann vor Ort im Alltagsleben. Aber ja, das war auf jeden Fall eine Ausnahme. Aber ansonsten passiert das natürlich nicht so sehr. Und was so Pickpocketing angeht oder sowas, also wirklich so was Sicheres gibt es nicht. Du könntest wirklich so einen Goldbarren im Zug liegen lassen und der wird wahrscheinlich bei der nächsten Station abgegeben werden. Das ist wirklich unglaublich.
Krass. Ja. Wow. Spannend. Also dann, du würdest Japan auf jeden Fall auch als Reiseland empfehlen für eigentlich für jeden ja quasi, oder?
Voll. Ja, und vor allem auch wirklich für ReiseanfängerInnen, die vielleicht Asien erkunden wollen, Ostasien erkunden wollen und sich nicht so gut auskennen. Es ist ein teures Reiseland im Vergleich, aber es ist auf jeden Fall ein sicheres und eins, in dem, obwohl die Leute nicht deine Sprache sprechen, größtenteils, weil fast niemand Englisch spricht, in dem es trotzdem sehr einfach ist, herumzukommen.
Okay, das klingt, also irgendwie habe ich das Gefühl, Japan ist so die perfekte Mischung aus allen möglichen Dingen. Und ich meine, Workation war ja bei uns und ist ja gerade immer noch ein großes Thema. Also wollten wir sowieso noch mal kurz darauf zurückkommen, was ja auch eines der genannten Vorurteile war, übertriebene Arbeitskultur.
Stimmt, das hatte auch jemand genannt, ja. Ja, ist schon so, würde ich sagen. Also was heißt übertrieben, ne? Das ist ja immer nur von unserer Perspektive aus gesehen. Aber eine Verwandte hatte mir erzählt, dass sie eine lange Zeit lang jeden Tag um 6 Uhr aufgewacht ist und um 11 Uhr nach Hause kam von der Arbeit. Und sie hatte nur mittwochs frei. Also Wochenende hat sie auch durchgearbeitet. Sie hatte nur mittwochs frei. Ja, und ich meine, davon kann man jetzt halten, was man möchte, ne? Aber ich glaube, gesund und irgendwie arbeitsschutzrechtlich nach deutschen eben Rechten ist es nicht wirklich empfehlenswert. Ja, und das ist natürlich nicht bei allen so, aber tendenziell schon viel. Auch zwei Freunde hier schreiben mir manchmal so um 10:30, ja, so, ich bin jetzt fertig mit der Arbeit. Und ich bin so, hä? Was? Ist viel zu
Krass.
spät.
Und
Ja.
kann man dann sagen, irgendwie, die verdienen dafür dann irgendwie alle viel mehr oder?
Leider nicht. Nee. Also
Okay.
das Honorar ist nicht unbedingt besser als als in Deutschland, eher andersrum. Also wenn, dann hat man es gut, wenn man quasi aus Deutschland heraus arbeitet und dann in Japan reist im Vergleich. Ja. Boah, auch neulich, da sind wir zum Flughafen gefahren um 4 Uhr morgens und die Bahnen waren einfach voll.
Echt?
Um 4 Uhr morgens und die waren alle halt voll mit Leuten, die zur Arbeit gefahren sind.
Ist irgendwie so unvorstellbar hier.
Ah, nee, ein bisschen später, um 4 Uhr sind wir aufgewacht. Aber ja, aber trotzdem, 4:45 oder sowas. Das ist
Trotzdem,
unglaublich
ja.
früh. Ja.
Aber ist das irgendwie, ich weiß nicht, kannst du dir irgendwie vorstellen, wo das herrührt? Ist das irgendwie so was kulturell Verankertes? Also, wieso ist das bei uns nicht so?
Ja, ich kann da auch nur mutmaßen, dass es so eine Mischung ist aus kultureller Verankerung und irgendwie dann auch eben ja schon so eine große Wirtschaftsmacht und ja und sowas, was sich dann irgendwie so hochschaukelt, ne? Ja, einfach dadurch, dass es so als selbstverständlich etabliert ist. Und ich schätze, das wird dann einfach als gegebene Tatsache so hingenommen, größtenteils. Und wenn man es eben nicht hin, dann ja, quasi passt man ja auch nicht so richtig rein. Also ich weiß nicht, das ist so ein bisschen, vielleicht ist es auch zu urteilend bereits, aber so habe ich es eben mitbekommen. Ja.
Ist ja auch nur deine subjektive Wahrnehmung, die
Ja,
darf dann
total.
natürlich auch ein bisschen urteilend sein. Aber du hast schon gesagt, also finanziell lohnt sich das viele Arbeiten ja anscheinend nicht so unbedingt. Wie ist das denn so an sich mit den, mit den Kosten in Japan? Essen ist ja schon mal recht günstig, habe ich
Exakt, das
rausgehört.
Wichtigste. Ja, quasi. Ja, das kommt ganz darauf an, was man macht und wo man ist. Also Unterkunft und so, die Mietkosten sind wirklich sehr hoch. Vor allem eben in so Ballungsräumen und so wie Tokio oder Osaka und so. Dementsprechend leben natürlich viele Leute auch ein bisschen weiter außerhalb. Genau, und für Leute, die jetzt reisen und da wissen wollen, wo sie unterkommen können für eine längere Zeit, abgesehen jetzt von Hotels, Hostels oder Ryokans, das sind diese traditionellen japanischen Häuser, in denen man leben kann, hatte ich gehört oder wurde mir mal empfohlen, das Sakura House Tokio. Das sind so kleine so Zimmer, die man eben mieten kann. Das ist trotzdem unfassbar teuer. Also du zahlst ja trotzdem so 900 € Miete im Vergleich, also
Im
umgerechnet
Monat
im Monat und hast dann halt so ein
für
10
einzeln.
Quadratmeter Zimmer oder so. Ja, aber dafür bist du mitten in Tokio. Ja, genau, also es ist schon sehr teuer, hier dann zu leben. Und ja, jetzt wieder für Reisende eben, was Flüge angeht. Ich habe ein bisschen weniger als 900 € bezahlt für Hin- und Rückflug mit eben dieser anständigen Airline. Man kann es wahrscheinlich noch ein bisschen billiger hinkriegen, wenn man mit einer anderen Airline fliegt oder früher bucht. Und herumreisen ist, es kommt auch darauf an, wenn man eben doch ein Touri-Visum hat, dann kann man sich diesen JR Pass holen, Japan Rail Pass. Der kostet viel, aber dafür kann man unbegrenzt Shinkansen nehmen. Und Shinkansen sind ja diese super schnell Hochgeschwindigkeitszüge. Und das ist eigentlich ganz gut. Das hatte ich letztes Mal 2018 gemacht. Dieses Mal darf ich es nicht, weil ich das Working Holiday Visum habe. Das heißt, ich muss quasi wie eine Japanerin reisen. Und das ist sehr teuer, weil die Shinkansen an sich sehr, sehr, sehr teuer sind. Und ja, wir wollen jetzt in ein paar Tagen von Osaka nach Kumamoto in den Süden fahren. Das sind ungefähr 170 € pro Strecke für einen Zug, für 3 Stunden Zugfahrt.
Was?
Ja, also es ist sehr teuer.
Und irgendwie so ein Mietwagen oder sowas auszuleihen, würde nicht in Frage kommen.
Ja, wir haben halt auch keinen internationalen Führerschein. Und
Ja, okay.
das, ja, so richtig traue ich mich, also ich traue mich auch nicht so auf der linken Straßenseite zu fahren.
Ach, stimmt. Ist ja
Ja, das
andersrum.
kommt noch dazu. Und wir könnten Bus fahren, aber das dauert dann halt auch wirklich ewig. Also da habe ich jetzt geschaut, die 3 Stunden Zugfahrt, die wären dann 12 Stunden Busfahrt. Ja, und
ja, gut.
Da geht ja auch super viel weg von deiner Reise und so. Und ja, also es ist schon alles ein bisschen teuer, wenn man hier rumkommen möchte. Das auf jeden Fall.
Mhm. Aber trotzdem würdest du doch, habe ich doch rausgehört, dass du voll und ganz begeistert bist, oder?
Ja, also sowas von. Ich würde sagen, jede Person sollte mal Japan gesehen haben, vor allem wenn es eine reiseliebhabende Person ist. Ja.
Ich weiß nicht, ich schreibe es mir auf meine Bucketlist.
Ja, ich wollte gerade fragen, steht es bei dir drauf?
Also jetzt auf jeden Fall. Also ich finde, du hast mir Japan ziemlich gut verkauft als sehr...
Cool.
Also ich finde es kulturell und kulturell irgendwie sehr vielseitig, landschaftlich sehr vielseitig, was mich ja auch immer sehr interessiert.
Okay, gut verkauft. Das freut mich.
Ja.
Das freut mich.
Ich schreibe es auf.
Cool. Ja, also ist auf jeden Fall ein ganz, ganz spannendes Land mit einer ganz, ganz spannenden Kultur, die es sich einfach lohnt kennenzulernen. Ich würde sagen, eben auch offen kennenzulernen, weil Vorurteile hin und her... Irgendwie ist es einfach cool, wirklich mal mit den Leuten in Kontakt zu kommen und wirklich mal so richtig zu merken, wie authentisch freundlich die hier sind, zum Beispiel. Und das ist ja auch nur eine Sache von vielen.
Ja, und ich meine, ist okay, wenn man diese Vorurteile hat, aber es ist ja auch cool, wenn man sich dann vielleicht ein bisschen damit auseinandersetzt und schaut, ist es denn wirklich so oder ist es nicht doch ganz anders und das einfach vor Ort dann entdeckt.
Ja, genau. Das hatten wir auch schon in unserer Vorurteilsfolge. Ja, so in die Richtung, total.
Ja.
Auf jeden Fall. Und ich weiß auch, dass Japan einfach so ein großer Faszinationspunkt ist für viele. Und deswegen, ja. Also ja, es gibt gute Anime und gute Manga hier, aber es gibt noch viel mehr.
Und ich glaube, alles, was es sonst noch so an guten Tipps und schönen Landschaften gibt, wird Sophia auf jeden Fall auch auf Instagram mit uns teilen.
Auf jeden Fall.
Da könnt ihr uns gerne folgen auf soweitsogut_podcast. Und dann quasi auch noch ein bisschen visuelle Eindrücke von Japan sammeln.
Exakt. Ja, sehr schön. Dankeschön. Dafür, dass ich dich voll labern durfte mit Japan.
Dankeschön, heute, dass ich so viel über Japan kennenlernen durfte. Wie gesagt, du hast mich schwer beeindruckt und ich freue mich auf Fotos und Videos und ich wünsche dir da auf jeden Fall noch eine ganz, ganz tolle Zeit, aber ich freue mich auch, wenn du wiederkommst.
Ich freue mich auch, dich wieder in echt zu sehen, nicht nur auf dem Bildschirm.
Und wir freuen uns auch auf die nächste Folge mit euch und sagen bis bald.
Bis bald, danke fürs Einschalten.